Wir wollen beten. Herr Jesus, du bist Mensch geworden und hast damals in einer spannungsgeladenen Zeit gelebt. Die Römer waren die Besatzungsmacht und die fanatischen Religiösen wollten einen Aufstand erzwingen. Aber du bist mitten hindurch gegangen und hast Frieden gebracht, Liebe, Freude, Vergebung. Du hast gesagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist nach deiner Verheißung, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Gib uns diesen Durchblick auf dich, dass wir in aller Unruhe der Zeit und in aller Anfechtung nie die Mitte verlieren, dass du immer der Punkt bleibst, auf den die Kompassnadel unseres Lebens ausgerichtet bleibt. Amen. Ich habe Jesus gefragt, was ich denn für ein Bibelwort nehmen soll für dieses Thema heute Abend, wenn wir von dem dreifachen Hass und von dem dreifachen Liebe, von der dreifachen Liebe in der gegenwärtigen Zeit reden sollen. Und dann hat er mir Johannes 16 gezeigt. Johannes 16, Vers 2, wo es heißt, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Ja, die Stunde kommt, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott eine Opfergabe darzubringen. Und dies werden sie tun, weil sie den Vater und den Sohn nicht erkannt haben. Wir bekommen in den letzten Tagen sehr viele Anrufe und Bitten um Vorträge, was uns zeigt, dass die Gemeinde und die Bevölkerung zutiefst aufgewühlt ist über all dem, was im Nahen Osten geschieht. Und zwar ist es nicht allein und in erster Linie der Krieg. Kriege gab es schon immer. Und wenn man genau aufpasst, sind eigentlich in jedem Jahr mehrere Kriege auf unserem Erdenrund ausgetragen worden. Hinter diesem Krieg im Nahen Osten steht etwas ganz anderes. Stehen Mächte und stehen Entscheidungen, die viel weiter reichen. Und das spürt die Gemeinde. Und deshalb sucht sie Antwort. Und meine Aufgabe ist nun heute Abend keine Bibelstunde zu halten, sondern eine Einführung zu geben vom Evangelium und von der Geschichte her in die Entwicklung des Nahen Ostens und was dort nun geschieht und nicht geschieht. Und so möchte ich 6 Punkte aufzählen im Laufe dieses Abends. Der erste ist, den geschichtlichen Hintergrund darstellen, warum es im Nahen Osten so aussieht, wie es aussieht. Es handelt sich um nicht mehr und um nicht weniger als um den Zerfall des großen Osmanischen Reiches, aus dessen Erbmasse die arabischen Nationalstaaten und der kleine Staat Israel geboren worden sind. Wir haben wahrscheinlich längst vergessen, dass früher einmal zur Zeit der Reformation eine Großmacht, eine Supermacht, würde man heute sagen, den Mittelmeerraum beherrschte und eine größere Machtfülle in sich hatte als etwa heute die USA oder die Sowjetunion, nämlich das Osmanische Reich. Als 1453 Konstantinopel das Bollwerk der Christenheit gegen den Osten gefallen war, dauerte es nicht mehr lange, bis 1517 bereits die Türken das erste Mal vor Wien standen und versuchten, das Abendland im Schwung zu überrollen. Es dauerte dann noch einmal 150 Jahre, bis sie 1683 das zweite Mal Wien belagerten und sie hätten es geschafft, Wien aufzubrechen wie eine reife Nuss, wenn nicht der Großvezier einen Fehler gemacht hätte. Das Gesetz des Heiligen Krieges sagt, dass die gesamte belagerte Stadt dem Feldherrn als Beute zugeteilt wird, wenn sie sich ergibt. Wenn sie aber im Sturme genommen wird, dann haben die Soldaten und die Offiziere das Recht, die Stadt zu plündern. Und nun hat der Großwesir den Sturm immer hinausgezögert, um selbst in Besitz der Stadt Wien zu kommen. Und das gab dem Ersatzheer aus Böhmen und aus den anderen deutschen Staaten die Zeit, ein Heer zu sammeln und Wien zu befreien. Andernfalls wäre Wien im Sturme genommen worden. Das ist nur 300 Jahre her. Und wer von Ihnen irgendwann einmal nach Österreich kommt, möge doch in der Steiermark anfangen, in die Museen zu gehen, um zu sehen, wie das ganze Land voll ist, noch von den Resten der Bedrohung aus den Türkenkriegen. Dieses großtürkische Reich ist zerbrochen, nachdem es 560 Jahre lang den Balkan beherrschte und 400 Jahre lang alle arabischen Staaten in einem eisernen Griff hielt. Dann kamen die Kolonialmächte, England, um seinen Seeweg nach Indien zu sichern, Frankreich, um Afrika sich einzuverleiben, Italien zum Schluss, und versuchten, den schwach gewordenen Türken am Bosporus zu beerben. Die zwei Weltkriege haben dann diesen Zusammenbruch der Türkei bzw. des Osmanischen Reiches vollendet, und herauskam aus diesem Zusammenbruch das, was wir heute als Nationalstaaten kennen oder den Staat Israel. Früher gab es im Nahen Osten gar keine Staaten wie Irak oder Syrien oder Libanon oder Palästina oder Ägypten oder all die anderen Staaten. Das war alles ein osmanisches Reich mit Provinzen, aber nicht Staaten. Das waren einfach Verwaltungsbezirke, nicht bloß wie in einer Bundesrepublik, sondern in einem großen Osmanischen Reich, wo der Sultan das absolute Sagen hatte. Und dieses Reich war nun zerbrochen, nachdem es ein halbes Jahrtausend lang den Großraum des Nahen Ostens beherrscht hatte. Und was dabei herauskam, waren nun viele kleine Staaten, die von den Europäern aufgeteilt worden waren, nicht die als völkische Einheiten entstanden sind. Das ist etwas, was so schwierig ist für uns zu verstehen. Die sprechen fast alle die gleiche Sprache, abgesehen von den Türken, und haben die gleiche Geschichte. Die sind im Grunde genommen ein Volk, aber verstehen sich nicht mehr als ein Volk, weil die Engländer und die Franzosen und die Italiener nun kleine Nationalstaaten geschaffen haben, örtliche Fürsten auf den Thron gehoben haben und so eine Politik betrieben nach dem Gesetz teile und herrsche. Und in diesen Zerfall des Osmanischen Reiches hinein war es möglich geworden, dass der Staat Israel entstand. Sie wissen die Geschichte, ich brauche das nicht wiederholen. Die Balfour-Erklärung wurde dem ersten Präsidenten Chaim Weizmann 1916 gegeben, weil er in der Lage war, Pulver aus Kastanien zu entwickeln. Und so hat Lord Balfour nicht Weizmann, sondern dem Lord Rothschild die Balfour-Erklärung ausgestellt, dass Israel eine Heimstätte haben soll, die in dem damaligen Verwaltungsgebiet Palästina, das 1917 von den Engländern besetzt worden war. 1920 wurde dann dieses Gebiet in einem langen Vertragsringen endgültig legal verteilt in dem Vertrag von Sevres, und sofort begannen die Freiheitskämpfe der arabischen Staaten, die nun endlich frei wurden vom Joch der Türken. Die Araber und Türken haben sich nicht so sehr gemocht, denn die Türken haben die Araber 400, 500 Jahre lang unterjocht und nach arabischem Verständnis ausgenützt, die Sprache nicht aufkommen lassen, die Kultur nicht aufkommen lassen. Jetzt wollten die Araber selbstständig werden und eigene Staaten gründen. Und jetzt kamen die Engländer und die Franzosen und die Italiener und sprich zum Schluss die Juden, um nun ein neues Joch ihnen aufzulegen. Deshalb begannen die Befreiungskämpfe, die in verschiedenen Ländern verschieden lang dauerten. Am schnellsten schafften es die Ägypter, die schon 1922 selbstständig wurden. Der letzte Staat war Algerien, der erst 1962 von Frankreich unter großen Schmerzen die Unabhängigkeit erlangte. Auf alle Fälle muss verstanden werden, die Araber wollten endlich Araber werden, nachdem die Türken schwach geworden waren und nicht mehr in der Lage waren, den Großraum des Mittelmeers und den Nahen Osten zu beherrschen. Nur war in dieser Übergangszeit, in diesem Trauerspiel der Kolonialzeit von etwa 100 bis 150 Jahren, eben nun der Fremdkörper im Nahen Osten entstanden, der Staat Israel, der nur deshalb entstehen konnte, weil dieses Osmanische Reich zerbrochen war. Und dieser Staat Israel war nun das große Ärgernis für die Araber, denn in ihrer Selbstfindung, um einmal zu sagen, wie Teenagers, die also nun sich selber finden wollten und eine eigene Form des Lebens darstellen wollten, wurde ihnen ein Stück Rechtsgebiet herausgenommen und so entstand das Problem Araber und Palästinenser auf der einen Seite und Israelis und Juden auf der anderen Seite. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Existenz Israels schuf die islamische Renaissance. Man muss verstehen, dass die Araber zum größten Teil Moslems sind. 90% aller Araber sind Moslems und damit ist das muslimische Rechtsdenken und die muslimische Verpflichtung in ihnen lebendig. Das heißt, wenn ein Recht gebeugt ist, muss es gesühnt und gerecht werden. Man kann keine Kompromisse schließen. Das islamische Gesetz kennt keine Kompromisse, so wie Sie es ja auch vom Alten Testament her wissen, wo es heißt, keine Vergebung ohne Blutvergießen. Das heißt, islamisch gesehen, keine Versöhnung zwischen Feinden außer Blutrache. Insofern haben sie also nun die Landnahme des Staates Israels als Schuld, als Verbrechen angesehen, das gesühnt werden musste. Es war nicht möglich, Kompromisse mit den Juden zu schließen, die bereit zu Kompromissen gewesen wären, sondern sie verlangten immer das Ganze. Und wenn einer nicht das Ganze verlangte, musste er getötet werden, selbst wenn er aus den eigenen Reihen stammte, wenn er irgendeinem Kompromiss zustimmen würde. So kam es schon seit 1923 zu terroristischen Kämpfen, Aufstände der Araber gegen die Engländer einerseits oder gegen die Juden andererseits. Das ist nicht erst seit 1948, der Kampf geht schon seit 1923 im Nahen Osten ununterbrochen einmal mehr und einmal weniger vor sich, sodass man sagen müsste, wir haben es mit einem ja nun 65, 67-jährigen Krieg zu tun, der seither im Nahen Osten die Gemüter erhitzt. Dieser Krieg aber nun, oder diese Spannung oder dieses Rechtsdenken hat nun die Araber zutiefst aufgewühlt. Sie wollten ursprünglich nur ihre eigenen Staaten formen, die sie nun das erste Mal seit einem Halbjahrtausend formen konnten, aber das war nun nicht möglich, weil der Staat Israel gekommen war. Und deshalb sagten sie, der Staat muss weg. Der wirkt wie eine Fliege im Auge. Ich weiß nicht, hatten Sie schon so mal eine kleine Mücke im Auge? Was haben Sie gemacht? Geschlafen? Nein, Sie konnten gar nicht schlafen. Sie haben gerieben. Wie lange? Bis das Ding raus war. Und wenn Sie es nicht rauskriegten, was haben Sie gemacht? Sie haben zu Ihrem Nachbarn gesagt, bitte nimm dein Taschentuch und mach das Ding raus. Ich halte nicht mehr aus. Das ist die psychologische Situation der Araber. Die können weder essen noch trinken, die können weder schlafen, noch können sie irgendwas Vernünftiges denken. Die haben eine Fliege im Auge, der Staat Israel. ist für sie die Fliege im Auge. Das können wir nicht verstehen, wenn wir nicht das Rechtsdenken der Moslems berücksichtigen, das ihnen keine Ruhe gibt. Sie haben ein schlechtes Gewissen, wenn der Staat Israel weiter existiert. Sehr schwierig für uns zu verstehen, aber das ist der Hintergrund zu dem, was ich nun sagen muss. Zunächst haben die Araber es versucht, mit einem Sozialismus zu schaffen. Sie hatten gedacht, dass die Großreichen enteignet werden sollten, die großen Landbesitzer, und das ganze Volk soll aktiv werden, aus dem islamischen Lethargismus aufgeweckt werden, so dass sie in der gesamten gemeinsamen Revolution zusammenstehen würden, um Israel zu vernichten. Jamal Abdel Nasser, der Präsident von Ägypten, war damals die Leitfigur der von 1956 bis 1970 die Geschicke im Nahen Osten weitgehend beherrschte. Es kam dann zum Sechstagekrieg, in dem nun die Israelis in einer Woche die 150 Millionen Araber besiegten, und das gab einen Schock. Dieser Sechstagekrieg war ein Wendepunkt in der Geschichte des Nahen Ostens und der Mission. Denn damals fingen die Araber an, sich zu überlegen, da stimmt doch etwas nicht. Da ist doch irgendetwas falsch. Das kann doch nicht sein, dass 2 oder 3 Millionen 150 Millionen besiegen. Da stimmt etwas nicht bei denen, sondern bei uns. Und da fing das große Fragen an. Sie fragten sowohl den Kommunismus, sie fragten auch die Christen, sie fragten allen, was müssen wir tun, um stärker zu werden, um Israel besiegen zu können. Damals und von diesem Zeitpunkt an haben auf die Radiobotschaften Hunderte und Tausende von Moslems geschrieben und haben Schriftenmissionen wie die unsere Antworten bekommen, dass wir es waschkorbweise nicht mehr beantworten können. Einfach weil eine ganze Volksseele aufgewühlt war und nach einer Ideologie oder nach einem Evangelium oder nach etwas suchten, das ihnen Halt geben sollte, nachdem sie erleben mussten. In einer Woche waren 2 oder 3 Millionen Juden in der Lage, ihre 100, 150 Millionen zu besiegen. Es kamen dann verschiedene Bewegungen aus dieser Besinnung heraus. Das eine war die PLO mit dem Terrorismus. Das andere war eine religiöse Komponente, in der dann Khomeini endgültig die führende Figur war, dass sie sagten, der ganze Sozialismus taugt nichts, daher muss beten her, wir waren wahrscheinlich nicht fromm genug, wir müssen Buße tun, wir müssen mehr beten, wir müssen mehr opfern, wir müssen mehr nach Mekka pilgern, wir müssen frömmere Moslems werden, nur durch intensivere Religiosität lässt sich der Staat Israel besiegen, denn das Ganze hat ja immer diesen Punkt, die Fliege im Auge muss raus. Und so kam es zu der religiösen Welle, die bis heute noch anhält, deren Höhepunkt wir im Yom Kippur-Krieg fanden oder in der Gestalt von Khomeini. Khomeini regierte von 1979 bis 1989. Es kam zu einer Reformation des Islam an Haupt und Gliedern im Sinne des Islams, mit der Einführung des islamischen Gesetzes, mit den Bärten, mit den Kopftüchern, mit dem Chador, mit dieser äußeren Umwandlung der Lebenssitte. Ich entsinne mich, wir lebten damals im Libanon und hatten eine Dame oder eine Frau uns gegenüber, die hatte eine recht ordentliche Erziehung gehabt und hat sich modern französisch gekleidet, und von einem Tag auf den anderen war sie bedeckt und verschleiert, und wir hatten dann Gelegenheit, sie zu fragen, wie kommt das dazu, dass du jetzt plötzlich so bedeckt herumläufst und so mittelalterlich. Sie sagte, ja nun, wir müssen siegen. Das ist ein Gelübde. Wir wollen uns nicht freuen, sondern wir wollen alle Kräfte konzentrieren auf den Sieg. Deshalb wollen wir uns in das Gesetz, unter das Gesetz begeben und nach dem Gesetz leben. So hat also äußerlich und innerlich die gesamte islamisch-arabische Welt versucht, besser islamisch zu leben. Eine andere Richtung war dann die islamische Weltmission, mit der wir ja nun hier in Deutschland, in Frankreich, besonders in England und in Europa überall zu tun haben. dass die Moslems sagten, wir dürfen nicht nur sitzen bleiben auf unserer eigenen Entwicklung, sondern müssen gleich hinausstreben in die ganze Welt und die Freiheit des Westens ausnützen und den Islam hineintragen, wo immer es möglich ist. Moscheen bauen, so viel wir können, und sie nützen heute die Freiheit, die Religionsfreiheit im Westen aus, viel mehr, als wir uns dessen bewusst sind. Das Besondere an dieser Entwicklung ist, dass der Islam im Yom Kippur-Krieg die Ölpreise erhöhte. Das war 1973 und dieses Datum im Oktober ist meines Erachtens ein entscheidendes Datum, denn seither hat der Islam unwahrscheinlich viele Gelder eingenommen. Wenn bisher die Moslems relativ einfache oder arme Menschen waren, die Beduinen in der arabischen Halbinsel oder die Fellahen in Ägypten oder die Bauern in Syrien, so hat sich das nun sehr schnell geändert. Der Reichtum des Westens floss nun nicht mehr vom Osten in den Westen, sondern vom Westen in den Osten. Und so kam es, dass die OPEC-Länder unwahrscheinliche Reichtümer anhäuften und der Reingewinn nach den ersten 7 Jahren, nachdem sie alles ausgegeben hatten, was man ausgeben konnte und Flugplätze bauten und Krankenhäuser und Universitäten, belief sich auf über 350 Billionen, also sprich in Deutsch, Entschuldigung, 350 Milliarden Dollar, sodass also ein unwahrscheinliches Kapital vorlag, das dann in den europäischen und amerikanischen Firmen angelegt wurde. Sie wissen ja, von Daimler-Benz gehören 16% Kuwait oder von Höchste sind 24% an verschiedene Staaten der Ölländer gegangen und von Krupp in Essen sind es 50%, die dem Iran gehören, und so könnte man von 24 Großfirmen hier in Deutschland berichten. Das hängt alles mit dieser Renaissance des Islam zusammen, mit dem wachsenden Selbstbewusstsein der Moslems und dem unwahrscheinlich großen Gewinn, den sie aus der Erhöhung des Ölpreises gewonnen hatten. Die Erhöhung des Ölpreises geschah zunächst ums Vierfache, nachher ums Zwölffache und erreichte zum Schluss das 30-fache des Preises vor 1973 und pendelt im Augenblick zwischen dem 20- und 25-fachen vor diesem Preis sich ein. Das heißt, die Moslems wurden reich, die Moslems hatten Kraft, die Moslems konnten ihre Pläne verwirklichen, islamische Universitäten wurden aufgebaut in London, in Moskau, Peking, Seoul, in Südasien, in Afrika, in USA, islamische Dörfer wurden aufgekauft. Es wurde alles Mögliche gemacht, um den Islam glanzvoll darzustellen. Eine Weltmission des Islam zeichnete sich immer deutlicher ab. Der islamische Geist wurde sichtbar. Sie kennen doch die Geschichte von 1001 Nacht mit dem Geist aus der Flasche. Dieser Geist ist nun aus der Flasche und wir haben uns mit diesem islamischen Geist auseinanderzusetzen. Aber, und das ist nun das Besondere, der Staat Israel existiert immer noch trotz der gewaltigen kulturellen, religiösen und militärischen Anstrengungen der Araber. Im Gegenteil, er ist stärker denn je zuvor. Die Kriegsmaschine der Israelis dürfte um einiges größer und moderner sein, als etwa ein Saddam Hussein aufzuweisen hat. Der Nahe Osten starrt von Waffen. Um es genau zu sagen, Israel hat über 100 Atombomben, hat selbstständig die Neutronenbombe entwickelt und das wissen die arabischen Staaten. Und so zeigt das kleine Israel die Ohnmacht des großen islamischen Goliath. Das führte dann 1987, also vor 3 Jahren, zu der sogenannten Intifada. Also das Wort Intifada ist ein arabisches Wort und heißt ein zitterndes Aufschnellen vor Wut und ein sich hineinstürzen in den Kampf, selbst wenn es die eigene Vernichtung mitbringen würde. Wenn nun heute Jugendliche, Mädchen, Frauen nur mit Steinen gegen die Israelis werfen, so ist das einer dieser Wege, mit dem sie versuchen zu zeigen, wir sind bereit und wenn es sein müsste, mit den Händen und mit den Zähnen die Israelis aus dem Lande zu jagen. Nachdem Israel 40 Jahre relativ Ruhe hatte, nur von außen bedrängt wurde, ist jetzt nach 40 Jahren der Aufbauphase der Kampf ins Land hineingetragen worden und geht tiefer, als wir wissen. Sie können nicht mehr ruhig schlafen, weil sie nicht wissen, ob jemand kommt, der ein Messer in der Hand hat und ihnen den Hals durchschneidet. Nun kennen Sie die neuere Geschichte, dass Saddam Hussein einen alten Streit hatte mit Kuwait, denn es gab ja früher vor 1917 weder den Irak noch Kuwait noch die Länder am Persischen Golf. Es war ja alles ein osmanisches Reich. Und das ist erst 90 beziehungsweise 80 Jahre her. Nur die beiden Weltkriege haben die Landkarte verändert. Als das Osmanische Reich zusammengebrochen war, wurde die Provinz Mesopotamien selbstständig in den Irak verwandelt, von den Engländern einigen Prinzen aus Saudi-Arabien versprochen. Gleichzeitig aber hatten sie einem Beduinenscheich ein Stück Land versprochen und das war Kuwait. Kuwait war wertlos, das war ein reiner Sandhaufen, da wächst nun wirklich nichts. Außer ein paar Fischen und Perlen, die sie finden konnten, das waren nur Beduinen ohne irgendwie eine Kulturfläche zum Anbau von Weizen oder Kartoffeln oder sonst etwas gehabt zu haben. Wer einmal in Kuwait ist, sieht nur Sand. Und wenn Sie jetzt die Bilder sehen, wenn die Amerikaner vorgehen mit ihren Panzern, da gibt's nichts außer Sand. Das ist nur Sandwüste, so wie Saudi-Arabien Sandwüste ist. Da gab es nicht einmal genügend Trinkwasser, deshalb die Meerwasserentsalzungsanlagen, die heute von dem Öl verdorben werden. Nun, dieses kleine Stück Kuwait wurde einem Scheich gegeben und den anderen Scheichs an der sogenannten Piratenküste wurde auch jeweils ein bestimmtes Land gegeben, denn die Engländer handelten nach dem Prinzip, wie schon gesagt, teile und herrsche, sodass sie viele von sich abhängige kleine Fürstentümer schufen. Nun aber hat sich in der Zwischenzeit das Öl gezeigt. Die Ölquellen sind ja erst bekannt seit etwa 1925, die ersten in Persien, 1930, erst seit dem Zweiten Weltkrieg fließt das Öl in größeren Mengen. Vorher gab es noch kein Öl in größeren Mengen dort im Nahen Osten. Und so ist die ganze Geschichte erst heiß geworden, seit man weiß, dass 60% aller Ölreserven unter dem Sand der Araber liegt. Und dabei sind Kuwait und Saudi-Arabien die beiden Länder, die das meiste Öl der Zukunft in den Händen haben. Das Prekäre ist nun die Geschichte, dass die Ölblase oder der Ölsee, den Kuwait besitzt, in das Gebiet vom Irak hineinreicht. Und zwar ist ein Drittel dieses Ölvolumens im Irak und 2/3 in Kuwait. Und jetzt geht der Streit darum, wer darf wie viel rausziehen und rauspumpen. Und die Iraker wollten mehr und die Kuwaitis wollen ihre Vorrechte nicht abtreten und sie waren unweise genug. In der Zeit, als Irak mit dem Iran beschäftigt war, mit dem Krieg, möglichst viel herauszupumpen, so dass die Iraker sagten, wir haben unser Blut für die arabische Sache geopfert und ihr habt uns das Öl abgezapft. So kam es zum praktischen Streit Und die Kuwaitis wären wohl beraten gewesen, wenn sie einen Kompromiss eingegangen wären. Das haben sie nicht gemacht, worauf Saddam Hussein kurzerhand sagte, ja, dann besetzen wir euch und holen uns das so. Und so kam es dann im August letzten Jahres zu dem Einmarsch, weil sie ihr Recht zurückholen wollten. Sie sagten, früher war Kuwait ein Teil des Irak. Ja, natürlich. Als es ein osmanisches Reich war, gehörte das zum Verwaltungsgebiet von Mesopotamien. Es gab kein Kuwait und es gab keinen Irak. Diese Länder sind alle später entstanden und der Irak hätte niemals Interesse gehabt an dieser Sandbüchse Kuwait, wenn da jetzt nicht das Öl wäre. Nur seit man das Öl hat und weiß, dass das Öl dort unten liegt, deshalb streiten sich beide um diese Ölvorkommen. Die Saudi-Arabier haben in dem Augenblick, als sie sahen, dass Saddam Hussein Kuwait besetzte, die Notbremse gezogen und Amerika um Hilfe gebeten. Und die Vereinigten Staaten wussten, dass Saudi-Arabien nicht in der Lage war, sich selbst zu verteidigen. Besonders sich nicht zu verteidigen gegen die hochgerüstete und hochgezüchtete Militärmacht des Irak. Es ist ja lächerlich, wenn heutzutage die verschiedenen Firmen in der Bundesrepublik oder in Frankreich oder sonst wo Spießruten laufen müssen, die irgendetwas in den Irak geliefert haben. Denn vorher, während dem Krieg gegen Khomeini, haben ja alle den Irak aufgerüstet, damit er als Bollwerk dastand gegen Khomeini. Insofern ist das also etwas naiv, was man hier in den Zeitungen liest und von Kriegstreiber redet, denn damals wurde der Irak aufgebaut, um die Flut eines fanatischen, schiitischen, khomeinistischen Islam zu bremsen. Aber das Ergebnis ist nun, dass sowohl die Russen als auch die Amerikaner, als auch die Franzosen und die Engländer und die Deutschen und alle ihm die besten Waffen geliefert haben, die besten unterirdischen Kasernen gebaut haben. Und Sie können das ja alles in den Zeitungen lesen. Es ist nicht nötig, dass ich das wiederhole. Der Punkt ist nur der, Amerika wusste, dass keines der nahöstlichen Länder mit Ausnahme von Israel im Augenblick der Militärmacht von Saddam Hussein gewachsen war, denn sie hatten ja selber diese Militärmacht aufgebaut gegen den Iran. Nur hat sich dieses Geschütz jetzt umgewendet und schoss gegen die eigenen Leute, weil ihm das Öl verweigert wurde, von dem er meinte, dass es ihm gehören würde. Recht oder Unrecht ist eine andere Frage. Auf alle Fälle, Amerika hat den Ruf Saudi-Arabiens angenommen und den Ruf Kuwaits und sagte, wir kommen, um euch zu beschützen, um euer Recht zurückzugeben. Diese amerikanische Treue auf der einen Seite und Naivität auf der anderen Seite hat nun zu einem Spannungsgebiet geführt, das in keiner Weise übersichtlich ist und von dem niemand weiß, wie es weitergehen wird. Denn dieser amerikanische Angriff auf Saddam Hussein hat nun die Moslems in der ganzen Welt vereinigt. Es gibt im Augenblick 1,1 Milliarden Moslems Maximum und etwa 900 Millionen Minimum, niemand weiß genau wie viel, sodass man sagen kann, es gibt etwa 1 Milliarde Moslems. Der Angriff der Amerikaner auf Saddam Hussein wird als ein Angriff der Christen auf die Moslems verstanden. Für uns wiederum sehr schwer nachzuvollziehen, aber das hängt mit einem Geheimnis des Islams zusammen. Der Islam ist keine Religion, sondern ein Staat, wenn man es sehr einfach formuliert. Der Islam versteht sich als Theokratie, als ein Staat, in dem Gott regiert, so wie im Alten Testament Gott das Volk leitete und Mose politischer und religiöser Führer war. So sollte der Kalif bei den Moslems der Fikar Allah sein. Es geht also im Islam niemals bloß oder in erster Linie um Religion. Es geht auch nicht in die westlichen Köpfe hinein ohne weiteres, sondern um Staat, um Politik. Es geht um die islamische Umma, um die islamische staatliche Einheit. Wo Moslems sind, muss islamisch regiert werden. Der Islam ist eine Religion unter dem Gesetz. Das Gesetz verlangt eine Exekutive zur Durchführung des Gesetzes. Deshalb kann der Islam gar nicht funktionieren, wenn er nicht eine ausübende Gewalt, eine Staatsgewalt hat, die dieses Gesetz durchführt. Aus dem Grunde bedeutet ein Angriff auf einen islamischen Staat einen Angriff auf alle islamischen Staaten. Dabei hat Saddam Hussein die Gunst der Stunde benutzt und hat den Heiligen Krieg ausgerufen und gesagt, ihr armen muslimischen Länder, vereinigt euch und werft die reichen Scheichs weg, die den Reichtum der Araber, die den Reichtum des Öls euch vorenthalten. Er hat durch geschickte Propaganda es verstanden, den Heiligen Krieg auszurufen, den er gar kein Recht hatte auszurufen, weil er kein islamischer Fachgelehrter ist. Aber er hat sich zum Nachkommen Mohammeds gestempelt und sagte, ich stamme von Mohammed ab, obwohl er nicht mal ein Vollaraber war, sondern halb Mongole, halb ein Drittel Mongole, ein Drittel Türke, nur ein Drittel Araber. Aber niemand hat ihm gewagt zu widersprechen. Und so hat er es verstanden, die muslimischen Massen in der gesamten Welt aufzuwühlen, noch mehr wie Jamal Abdel Nasser und Khomeini. Wie gesagt, bei der letzten Bibelstunde, ich kam gerade von Nigerien zurück und musste sehen, dass 56% der nigerischen Bevölkerung unterstützt Saddam Hussein. In Bangladesch sind es 80%. Oder wohin sie kommen, die Moslems sind bereit, für Saddam Husseins Sache zu sterben. Warum? Da geht es nicht um Öl und da geht es nicht um die USA, da geht es um die Ehre der Moslems, dass sie eine Einheit sind und jetzt scheint ihnen ein starker Führer erwachsen zu sein, der es wagte, die Großmacht Amerikas in die Schranke zu weisen. Jetzt waren sie bereit, ihn zu unterstützen, so viel sie konnten. Und so haben wir heute eine aufgewühlte Situation in der islamischen Welt, die man beinahe als eine kollektive Besessenheit bezeichnen möchte. Der antichristliche Geist, der im Islam von jeher schlummert, bricht in neuer Weise auf. Die Kreuzzugsideen werden wieder hervorgeholt. Man sagt, das sind nicht amerikanische oder englische Bomben, sondern christliche Bomben, die auf die Moslems abgeworfen werden. Die Moslems sollen schwach werden und sollen nicht in der Lage sein, eine Geige im Konzert der Völker dieser Welt mitzuspielen. Dazu kommt noch das von vielen nicht erkannte Wachstum der Moslems. Die muslimischen Völker wachsen schneller als alle anderen Völker der Welt. Nicht aufgrund von Mission, sondern aufgrund von Geburtenüberschuss. Die Moslems verdoppeln sich im Augenblick frühestens alle 24 Jahre und wenn es nach der langsamsten Schätzung geht, alle 30 Jahre. Das heißt, im Schnitt verdoppeln sich die Moslems alle 26 Jahre.
Die Christen verdoppeln sich, die ganze Welt verdoppelt sich alle 40 Jahre im Augenblick. Die Christen verdoppeln sich, weil sie Geburtenkontrolle üben und verschiedenes andere, alle 50 Jahre. Das heißt, die Moslems verdoppeln sich gerade zweimal, wenn die Christen sich einmal verdoppelt haben. Das hat mit Mission nicht viel zu tun. Es sei denn, die Christen könnten etwas mehr opfern und mehr Zeit und ihr ganzes Leben Jesus zur Verfügung stellen. Das ist eine andere Frage. Aber ganz automatisch wächst der Islam. Und weil die Moslems heute ein Fünftel der Weltbevölkerung darstellen, wollen sie Macht besitzen. Wollen sie entsprechend dieser Bevölkerungszahl Macht ausüben. Und der Angriff Amerikas gegen Saddam Hussein wird jetzt als Angriff verstanden auf ihr Erwachsen. Man will nicht, dass wir Moslems trotz unserem Reichtum an Öl und Geld den Kopf heben. Wir sollen geduckt werden. Insofern verstehen die Moslems das so, die Christen wollen uns besiegen, wollen uns beherrschen, wollen uns zu Menschen zweiter Klasse machen, dass wir nicht in der Lage sind, uns selbst zu finden. Nun, die Zeit eilt mir davon, ich muss mich etwas kürzer fassen, ich bitte zu entschuldigen. In diese Entwicklung hinein kam die Perestroika. Sie wissen ja so viel wie ich davon, dass die Wirtschaft des Kommunismus und des Sozialismus nicht in der Lage war, die Menschen zu aktivieren und zu einer persönlichen Verantwortung anzuspornen. Und so ein Zerfall des Ostblocks einsetzte, der so rasant von niemand hätte gedacht werden können. Alle wollten aus dem Gefängnis ausbrechen, nachdem einmal die Türen geöffnet wurden. Es waren nicht nur der Warschauer Pakt mit seinen Einzelstaaten, die ihre Selbstständigkeit erlangten, die Bundesrepublik sich vereinigte. Es waren vor allem 60 Millionen Moslems in der UdSSR, die jetzt alle selbstständige Staaten werden wollen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Jeder fünfte Mensch in der Sowjetunion ist Moslem. Und in den Gebieten der Moslems liegen die Bodenschätze. Und insofern sagen die Moslems, warum sollen wir das mit dem großen Russland teilen? Wenn wir das selbst hätten, wären wir reich wie Saudi-Arabien. Und insofern kann die Sowjetunion gar nicht darauf eingehen, dass die muslimischen Republiken selbstständig werden. Und so geht ein Bürgerkrieg im Geheimen seit etwa 15 bis 20 Jahren in steigendem Maße in Russland vor sich, hinter dem Ural, nicht vor dem Ural, um die Frage der Selbstständigkeit. Die Perestroika ist nur eigentlich das Auftauchen dieses großen Problems, das schon lange beobachtet wurde. Dazu kommt jetzt die Auswanderung der Juden oder die Selbstständigwerdung der Kirchen. Wir haben auch einen entscheidenden Anteil. Wir können jetzt Literatur einführen nach Russland, so viel wir wollen, und es kommt an. Stellen Sie sich vor, man kann Bücher drucken für die Moslems in Russland, so viel man will, und schicken, und die kriegen es. Unwahrscheinlich. Die ganze Gemeinde in Europa ist gar nicht in der Lage, so viel zu drucken. Vielleicht ist sie in der Lage, aber sie weiß noch gar nicht, welche Chance sie hat. Und jetzt Russland und die Moslems in Russland zu missionieren, vielleicht geht das nur ein halbes Jahr noch oder noch ein Jahr oder zwei Jahre, wir wissen nicht, aber die Tür ist weit offen. Die Perestroika brachte einen Zerfall des diktatorischen Regimes eine Zeit lang. Nun erkannten die Militärs und die Rechtsradikalen, dass ihnen sämtliche Fälle wegschwimmen und die innere und äußere Struktur des Landes zerbricht. Und so sehen wir seit etwa einem Jahr oder schon länger eine Restauration der UdSSR. Und es ist noch nicht klar, wie weit dieser Rückfall in die Diktatur sich praktisch auswirken wird. Auf alle Fälle hat sie ganz konkrete Bilder. Das Entscheidende ist vom Technischen her gesehen, die Ölquellen in Russland versiegen oder können unter der Tundra nicht ohne weiteres erschlossen werden. Die UdSSR war das größte Ölförderungsland der Welt. Noch mehr Öl wurde dort gefördert als in Saudi-Arabien. Aber das Öl hört jetzt auf. Und deshalb muss Russland ans Öl, koste es, was es wolle, politisch, wirtschaftlich oder militärisch. Es geht hier um was ganz anderes. Es geht nicht um Liebe zum Irak oder um Liebe zum Iran. Es geht auch nicht um Kampf gegen den Westen, es geht ums Öl. Russland muss ans Öl. Oder es hat als Weltmacht nichts mehr zu sagen. Und was wir im Augenblick von Russland her sehen, muss immer verstanden werden als ein Kampf ums Öl. Sie werden sich mit dem Iran arrangieren, zu versuchen. Sie werden sich mit dem Irak, mit Kuwait, mit allen versuchen zu arrangieren, um Öl zu kriegen, billiges Öl. Sie werden Waffen liefern, sie werden alles liefern, wenn sie nur ans Öl kommen. Russland muss ans Öl, sonst ist es eine Frage von 10 Jahren, wenn es zur Bedeutungslosigkeit in Technik und in Militärstrategie herabgefallen ist. Das bedeutet, dass die Friedensvermittlungen jetzt gar nicht dem Irak gelten, sondern dem Öl. Andererseits hat das Militär alte Bindungen an Saddam Hussein gehabt. Die Scud-Missiles, diese Raketen, die nach Israel geschickt werden, werden von russischen Fachkräften abgefeuert. Zum größten Teil sind bis heute noch russische Offiziere mit in der irakischen Armee. Ich verstehe gar nicht, warum man das nicht bewusster erkannt hat. Genauso wie wir in der Ex-DDR noch 300.000 bis 400.000 russische Soldaten haben, so sind auch die Fachkräfte Russlands nicht aus Syrien und nicht aus dem Irak herausgegangen. Die sind alle drin und die sind die Militärberater und die haben die Saddam Versprechungen gegeben, dass sie vom ersten Tag des Krieges im Irak sagte, die Entscheidung fällt in Russland, nicht in Washington. Die Frage, was in dem Krieg passieren wird und wie er sich weiterentwickelt, ist eine Frage, die aufs Allerengste mit der Perestroika verkoppelt ist. Erstens, weil Russland ans Öl muss und zweitens, weil Russland mit eingeschaltet und die 100 Fernkampfbomber, die modernsten, die Russland zu vergeben hatte, ausgeflogen, damit sie nicht zerstört werden durch den Bombenhagel. Das ging nicht von Saddam Hussein aus. Der hatte ja im Krieg gelebt mit dem Iran. Das ging von Russland aus, von Moskau aus. Und so müssen wir erkennen, dass das eine alte und lange Geschichte ist. Es könnte sogar sein, dass das ohne Wissen und Willen von Gorbatschow geschehen ist, was ich zwar nicht glaube, aber das Militär hatte ja Verpflichtungen und Bindungen. Und kurz vor dem Ausbruch des Krieges, der Besetzung Kuwaits, war der stellvertretende Verteidigungsminister Russlands, der zweithöchste Mann des Militärs, im Irak und hat mit Saddam Hussein die ganze Geschichte besprochen, die da kommen sollte. Insofern ist der Irak sowas wie ein Satellit der UdSSR. Bloß ist die UdSSR in der Auflösung begriffen und nicht in der Lage, im Augenblick so zu handeln, wie sie handeln wollten. Deshalb ist hier vieles noch im Werden und im Gespräch. Und wir müssen sehr Acht geben auf die kommende Entwicklung. Was wird Moskau entscheiden? Das ist genauso wichtig, wie was in Washington entschieden wird. Vielleicht sollten Sie auch noch China ins Auge fassen, denn China und Saudi-Arabien haben eine engere Verbindung eingegangen seit etwa 8 oder 10 Jahren. In China gibt es 35 Millionen Moslems. Die Moslems besitzen die Hälfte von China, nämlich die Wüsten. Oben im Nordosten, in der Gegend der Kirgisen und der Mongolen, leben die turkmenischen Stämme. Sehr frei, sie können Moscheen bauen, sie können islamische Schulen in China aufbauen, sie haben mehr als ein Kinder legal, sie dürfen mehr Kinder haben und sie wollten nun auch mehr Freiheit. Nun hat Saudi-Arabien mit gewaltigen Geldmitteln Entwicklungshilfe für China geleistet, um die Moslems in China in eine höhere Lebensstufe hineinzubringen. Es wurde eine islamische Weltkonferenz durchgeführt und letzte Woche geschah nun der größte Clou, den man nicht erwartet hatte. China hat an Saudi-Arabien 12 Atombomben verkauft. Raketen, die einen atomaren Gefechtskopf haben. Damit ist das Gleichgewicht im Nahen Osten wesentlich verschoben worden. Und der Chefideologe von Saddam Hussein ist jetzt in China und versucht dort Brücken zu bauen. So müssen wir nun erkennen, dass der kommunistische Geist der Restauration in der UdSSR und in China immer mehr in dieser Frage des Nahen Ostens mitmischen und wirklich bald niemand mehr weiß, was geschehen wird und geschehen kann. Es ist vielleicht notwendig, dass wir das erkennen, dass es sich hier um drei gewaltige Mächte handelt, die im Nahen Osten sich einstellig eingeben. Und das ist der Staat Israel, eine Großmacht. Das sind die Moslems, ein Geist, der nicht unterschätzt werden sollte. Und das ist der Kommunismus oder Bolschewismus oder wie man es nennen will, der ans Öl muss und alles tut, um Syrien aufzubauen, um den Irak an sich zu binden oder im Iran Fuß zu fassen und der mehr getan hat ohne lautes Propagandagezeter im Fernsehen und in den Zeitungen, als wir wissen. Diese dreifache Macht des Hasses hat sich ein Stilldich eingegeben und in einem Parallelogramm der Kräfte reißen sie sich um den Nahen Osten mehr als wir es sehen. In diesem Gebiet leben aber nun Christen. Und ich möchte Ihnen die Christen in Erinnerung rufen. Die Christen in den arabischen Ländern machen 15 Millionen aus. Sie sagen, wo kommen die Christen her? Ja, nun, das ganze Land war ja einmal christlich. Die Türkei war ein christliches Land und Syrien und der Irak waren rein christliche Staaten, christianisierte Staaten, zum Teil mit Gewalt christianisiert. Ägypten, Tunesien. Wir sollten uns das sagen lassen von Professor Heusi, dem Kirchengeschichtler in Tübingen, dass das die größte Katastrophe der Weltgeschichte war, dass die Urstätten, die Hauptzentren der urchristlichen Kirche von den Arabern besetzt und islamisiert wurden, sprich Alexandrien, Jerusalem, Antakya, Konstantinopel. Wir sind zur Tagesordnung übergegangen und habe nicht begriffen, dass das alles einmal Christen waren, die heute dort im Mittelmeerraum Moslems sind und Araber. Keiner hat Arabisch geredet, die haben alle Griechisch geredet. Aber dann kam das Leichentuch des Islams und hat sich über diese Völker gelegt und hat den Koran gebracht und damit eine neue Sprache und eine neue Kultur und so sind 90% der Christen Moslems geworden, aber eben nicht alle. 10% haben es vorgezogen, Menschen zweiter Klasse zu werden. Heute haben wir eine große Diskussion um den Dialog mit dem Islam. Selbst Im Fernsehen hat der Prediger, Fernsehpastor Kuhn, eine Lanze gebrochen, dass doch die Religion Abrahams sich finden möchte in den drei verschiedenen Religionen und alles sich vereinigen, um Frieden zu schaffen. Das ist ein humanistischer Idealismus. Denn wer immer einmal genauer lesen will, wie der Islam in der Lage ist, mit Christen und Juden umzugehen, der möge doch Sure 3 lesen, Vers 33 bis 66 oder Sure 9, Vers 29 bis 30. Und dann wird deutlich, wie Mohammed die Frage des Dialogs geklärt hat. In Sure 3 heißt es, wenn ihr nicht bereit seid, den Islam in der gesamten Konsequenz anzulegen, werden wir beten und den Fluch Allahs auf euch legen. Ihr könnt das nachlesen, wenn Sie wollen. Der Islam kennt Fluchgebete. Das heißt schwarze Magie. Das kam, weil eine christliche Delegation 3 Tage mit Mohammed zusammensaß, ein Bischof vom Nordjemen, und eine Delegation von 60 Leuten, Theologen und Schriftgelehrten, und Mohammed gewaltige Kompromisse machte. Stellen Sie sich vor, 80% des christlichen Glaubens annahm, aber die Gottessohnschaft Christi leugnete und die Tatsache seiner Kreuzigung genauso. Und als die Christen darauf nicht eingingen, was wäre unser Glaube ohne das Kreuz? Als sie das ablehnten, hat Mohammed sie verflucht im Sinne, dass Allah sie zerstören möchte. Er hat Allah gebeten, dass die Christen zerstört werden möchten. Und dann meinen immer noch etliche Idealisten, es gäbe die Möglichkeit eines Dialogs mit Moslems. Die Antwort ist bereits geschrieben im Koran. Kein Muslim kann über die Antwort hinausgehen, denn das gilt als Offenbarung. Und das wird vollends scharf formuliert in Sure 9, 29 bis 30, als diese christliche Gemeinde im Nordjemen von den Moslems besiegt worden war, hieß es, bekämpft die Leute des Buches, die nicht an Allah und das jüngste Richt glauben oder das, was Mohammed geboten hat und was Allah geboten hatte, bis sie die Steuer zahlen mit ihren eigenen Händen und anerkennen, dass sie Menschen zweiter Klasse sind. Es wird heute anders übersetzt von den verschiedenen Übersetzern, aber wer Arabisch kann, der kann es lesen. Dann geht's weiter. Die Juden sagen, Esra ist der Sohn Gottes und die Christen sagen, Jesus ist der Sohn Gottes oder der Messias. Allah schlage sie tot. So einfach. Allah schlage sie tot, weil sie sagen, Gott hat einen Sohn. Ein Muslim kann keinen Dialog führen. Er kann einen Dialog führen und vordergründige Argumente benutzen und Toleranz herausstellen. Aber wenn es auf die entscheidenden Punkte kommt, würde er seinen Glauben verleugnen, wenn er die Christen in ihrer Weise anerkennen oder tolerieren würde. Er muss mit Mohammed sagen, Allah schlage sie tot. Nun können Christen aber trotzdem unter islamischer Oberhoheit leben, wenn sie anerkennen, dass sie Schutzbefohlene sind, Menschen zweiter Klasse. Das heißt, sie dürfen keine neuen Kirchen bauen, sie müssen die Moslems beherbergen, wenn sie bei ihnen Herberge suchen. Sie dürfen ihre Kinder nicht hindern, wenn sie Moslems werden wollen. Sie dürfen in ihren Kirchen nicht Arabisch reden und selber nicht Arabisch lernen. Sie haben also einen ganzen Katalog von Bedingungen, die ihnen nicht zustehen. Sie dürfen nicht an der Regierung teilnehmen, sie dürfen nicht zum Militär gehen. Sie müssen einfach als Arbeitssklaven zur Verfügung stehen und hohe Steuern bezahlen, von denen dann der islamische Staat lebt. Es ist jetzt gerade ein Büchlein im Druck, der Heilige Krieg im Islam. Wer diese Dinge lesen will, Ach, das Büchlein ist allerdings in Englisch, der kann es lesen, aber Englisch ist sowieso ein schwäbischer Dialekt. Nun, 10% aller Araber zogen es vor, Menschen zweiter Klasse zu werden und Christen zu bleiben, koste es, was es wolle. Und ich habe meine allergrößte Hochachtung vor diesen Christen, die in den orthodoxen Kirchen leben. Sie sind zwar erstarrt in ihrem Glauben, aber sind der Bibel treu geblieben und haben große Teile der Bibel auswendig gelernt. 50 Generationen durchgehalten im Glauben, im Leiden, in der Verfolgung, das ist mehr, als wir verstehen. Und wir sollten in unserer Fürbitte an diese Christen denken, dass sie die Moslems nicht hassen, sondern lieben lernen. Dass sie sich nicht abkapseln, sondern die Moslems missionieren. Wenn das geschenkt würde, dass die Christen in der islamischen Welt Christen würden, dann wäre das Salz in der Suppe und das Licht in der Dunkelheit. Aber es geht um die Bekehrung der Christen, dass die Christen Christen werden und sich besinnen, dass sie nicht nur im eingeigelten Dasein existieren sollen, sondern eine Aufgabe haben. Insofern geht es mir sehr um diese Frage, dass wir doch begreifen, dass nicht alle Araber Muslim sind. 10% von ihnen sind Christen. Christen in großer Verfolgung, 50 Generationen lang, 1350 Jahre lang. Und was jetzt im Irak geschieht, ist schrecklich. Aber was den Christen im Irak geschieht, ist noch schrecklicher. Die werden nämlich als Kanonenfütter vorgeschickt. Und wenn jetzt die Frage kommt, dass eventuell die Alliierten angreifen und Benzinbomben werfen und wer weiß welche Dinge, dann frisst das in erster Linie die Christen, weil die vorne stehen. Genauso wie im Kampf gegen den Iran wurden die Christen vorausgeschickt. Wenn die draufgehen, das ist ja nicht schlimm, das sind sowieso bloß Menschen zweiter Klasse, die nicht an den Islam glauben. Wir bekommen Briefe aus dem Irak und stehen mit etwa 1.000 bis 2.000 dieser Christen in Verbindung. Es gibt zwischen 300.000 bis 600.000 Christen im Irak. Was dort gelitten wird in dieser Situation, ist von uns nicht auszuloten. Deshalb wollen wir an die Christen im Irak denken, dass der Herr ihnen seine Nähe zusagt, dass sie merken, dass sie selbst im Tode ewiges Leben haben. Nun aber gibt es noch die andere Bewegung, die ich zum Schluss nennen möchte, das sind die Judenchristen. Denn die Perestroika hat es ja mit sich gebracht, dass die Juden ausreisen können. Jede Nacht kommen etwa 1.000 Juden auf dem Flugplatz in Lida, in Tel Aviv an. Was das bedeutet, können wir uns gar nicht vorstellen. Das bedeutet zunächst einmal, dass von den 2 bis 3 Millionen Juden in der Sowjetunion täglich ununterbrochen nun Einzelne ausreisen können. Im vergangenen Jahr waren es 200.000. In diesem Jahr vermutet man, wenn es keinen Umsturz in Moskau gibt, dass die Zahl sich auf 400.000 bis 600.000 erhöht und dass das noch 1, 2, 3 Jahre so weitergeht. Es könnte sein, dass die Perestroika oder der Umbruch noch so lange anhalten muss, bis die Juden raus sind. Denn wenn schon die zwei ersten Weltkriege den Staat Israel geschaffen haben, die Balfour-Erklärung im Ersten Weltkrieg und den Staat Israel im Zweiten Weltkrieg, so hat dieser Krieg auch eine heilsgeschichtliche Bedeutung, dass nun die Juden in großer Zahl aus diesem Land, aus Russland herauskommen. Das Besondere aber daran für uns als Mission und Christen ist nun die Tatsache, dass zwischen denen viel mehr Juden Christen sind, als das bisher bekannt und bewusst war. Die Frage der Juden Christen in Israel ist ein heißes Problem, genauso heiß wie die Frage der Christen in der Welt des Islams. Wenn sich am der Begegnung von Christen und Moslems zeigt, dass der Islam ein antichristlicher Geist ist, so zeigt sich auch an der Begegnung von Juden, Christen und Juden, dass der Staat Israel vielmehr eine antichristliche Großmacht ist, als uns lieb ist. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einem falschen Philosemitismus die Realität der Gemeinde Christi überschauen. Wir lieben Israel und wir lieben die Araber und wir lieben die Moslems. Und Jesus ist unser Zeuge dafür, dass kein Feindbild aufgebaut wird oder ein falsches Verständnis. Aber gerade weil wir sie lieben, können wir auch die Wahrheit sagen. Der Hass der orthodoxen Juden gegen die Juden-Christen nimmt ständig zu. Das schlägt sich nieder in einer Reihe von Gesetzen. Es gibt nicht nur Anti-Missionsgesetze, die jede Art von Missionierung von Juden verbieten und den Missionierten und Missionierenden ins Gefängnis bringen, sondern es gibt vor allem jetzt das neue Gesetz der vom 25.12.89, das festlegt, dass der Glaube an Jesus die jüdische Staatsbürgerschaft annullieren kann. Das ist etwas ganz Neues, das zwar noch nicht ausgesprochen oder durchgeführt wurde, aber das besagt, ein Jude kann kein Christ sein. Der Glaube an Jesus hebt den jüdischen Glauben auf. Das ist genau das Gegenteil, was die Judenchristen sagen. Die wollen ja Juden und Christen sein, so wie Paulus und Petrus und Johannes Juden und Christen waren. Aber der Angriff der Orthodoxen gegen die Judenchristen wird nun legal vorbereitet und geht dahin, dass es Antimissions- und antijudenchristliche Gesetze gibt. Das ist ein Problem, besonders deshalb, weil nun der Rechtsruck in der israelischen Regierung ihnen die Mehrheit gibt, Gesetze zu verabschieden, die die Freiheit der Judenchristen einengen. Wenn sie das nicht tun, so hängt das damit zusammen, dass 20.000 Judenchristen in den USA sich in der Bewegung Juden für Jesus zusammengefunden haben und von den USA die Hauptunterstützung des Staates Israel kommt. Aber sollte einmal die Unterstützung von den USA aufhören, dürften die Judenchristen in eine offene Verfolgung geraten, wie es latent jetzt bereits geschieht. Wir müssen also erkennen, dass es nicht nur eine Gefahr von den Moslems gibt gegen die Gemeinde Christi oder vom extremen Kommunismus, sondern genauso auch von Israel in Israel. Denn wenn wir das nicht erkennen, werden wir nicht begreifen, dass die Hauptgefahr von Israel selber kommt und eine konzentrierte antichristliche Bewegung sich dort formiert. Ich weiß, dass man das nicht gerne hört, gerade unter den Gläubigen, weil wir Israel lieben und die Juden achten. Aber im Mitleiden mit der judenchristlichen Gemeinde wird das deutlich und wir möchten es deshalb auch so ausgesprochen haben. Die judenchristliche Gemeinde hatte im Jahre 48 etwa 20 Glieder, im Jahre 1968 etwa 200 bis 300, 1988 2000 bis 3000, und sie haben sich für die nächsten 20 Jahre wiederum eine Verzehnfachung aufs Missionsprogramm geschrieben. 500 von ihnen haben sich in Israel bekehrt, die anderen sind alle eingewandert. Die russische Einwanderung schafft nun nicht nur ein größer und stärker werdendes Staates Israel, sondern vor allem auch ein stärker werden der judenchristlichen Gemeinde. Und was das heißt, werden wir erst in der Zukunft sehen. Es geht sehr entscheidend darum, dass wir darum beten, dass die Judenchristen die Liebe haben, diejenigen zu tolerieren und zu lieben, die sie nun verfolgen. Wir sind mit einigen in Verbindung und merken immer wieder, wie der Hass und der Zorn in ihnen aufsteigen will. Aber das Wort Jesu ist ganz entscheidend für die Judenchristen und für die Christen in der Welt des Islams. Wenn die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der, nur der, wird gerettet werden. Es geht darum, dass wir die Feinde lieben, dass wir nicht so tun, als wenn die Feinde keine Feinde wären, und wir erkennen, was sie meinen und denken und beabsichtigen, aber wir stärker sind und segnen, die uns fluchen, und wohltun, die uns beleidigen und verfolgen. Nur so haben wir Vollmacht und können wir überwinden. Es wird auch bei uns eine Zeit kommen, wo wir das lernen und üben müssen. Deshalb habe ich für mich den Abend überschrieben, wir stehen einem dreifachen Hass gegenüber und können eine dreifache Liebe Jesu Christi in der Gemeinde bezeugen und üben. Aber nun haben wir noch eine Viertelstunde Zeit. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich zu lange geredet habe, aber bis das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich bin gerne bereit, auf Fragen einzugehen, eine Viertelstunde lang. Ich weiß, das ist nicht einfach. Bitte schön. Das weiß Israel. Deshalb haben sie jetzt einen Fluss aufgekauft in der Türkei und füllen große Tankschiffe und bringen sie ununterbrochen herüber und pumpen sie aus. Das ist die eine etwas für uns primitive Art und Weise, aber sie haben keine andere Möglichkeit. Und die andere ist, dass sie den Litani-Fluss im Libanon anzapfen wollen, so wie sie die libanesischen Quellen in Hasbaye besetzt haben. Unter den Drusen des Libanons gibt es ein altes Orakel. Ich weiß nicht, Weissagung will ich nicht benutzen, aber was ihnen die Spiritisten sagen, ist, dass die Israelis in den Südlibanon vordringen werden bis Hasbaye und Rashay al-Wadi, um die reichlichen Wasser der Bekaa und des Hasbani aus dem Hermongebiet nach Israel zu leiten. Es sind also Überlegungen dazu da, wie man das Wasser mehr nützen könnte. Und das andere ist nun ebenso in Erwägung, dass das Meerwasser entsalzt werden sollte. Wobei speziell gedacht wurde, dass ein großer Kanal vom Mittelmeer zum Toten Meer gesprengt, in die Gebirge gesprengt oder gebohrt werden sollten, die gleichzeitig die Atomfabriken kühlen sollten und damit eine Möglichkeit schaffen würden, um das Wasser in vielfältiger Weise zu benutzen. Ganz entscheidend ist die Wasserfrage. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das Wasser teurer wird wie das Öl. Bitte.
Sie sprachen von Saudi-Arabien als eine der führenden Mächte im Mittelost. Ist Ihnen bekannt, dass König Fahd 1987 in der Arabischen Konferenz in Taif hat, dass Israel nicht mehr von der Landkarte herunterzubringen ist und dass man sich mit diesem Staat abzufinden hat.
Glauben Sie keinem Wort, das gesagt wird im Nahen Osten. Im Koran steht in Sure 3, Vers 55, und sie waren listig und Allah war listig und Allah ist der listigste von allen. List ist legal im Islam. Und Mohammed sagte, der heilige Krieg ist nichts als List. Insofern ist Betrug legal. Was gesagt wird, ist Diplomatie. Wenn es keinen anderen Weg gibt, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Saudi-Arabien bereit wäre, Israel anzuerkennen. Aber derjenige, der das offen aussprechen würde, legal aussprechen würde oder gar einen Friedensvertrag abschließen würde, dem würde es gehen, wie Saddam, Sadat, der getötet werden musste, weil er einen Teilfriedensschluss machte. Das Gesetz des Heiligen Krieges in der Scharia erlaubt es nicht, dass ein islamischer Staat mit einem Staat der Ungläubigen, also den Juden und den Christen oder den Heiden, einen Frieden schließt. Es kann nur einen Waffenstillstand schließen, aber keinen Frieden. Es ist Gesetz. Wie das Bundesgesetzbuch bei uns ist, so ist das Gesetz. Wer dieses Gesetz bricht, muss getötet werden. Bitte. Sie haben auch gleichzeitig 12 Atombomben geholt, von denen die Israels damit rechnen, dass die über Israel platzen. Wir denken immer zu ehrlich im Umgang mit den Moslems. Wenn es möglich ist, Israel zu vernichten, wird jeder Moslem das tun. Wenn das nicht möglich ist, wird ein Waffenstillstand eingegangen, aber kein Friede. Das Gesetz erlaubt es nicht. Das Gesetz steht über der Meinung. Der Islam ist eine Religion unter dem Gesetz. Der Moslem ist nicht frei. Ein Moslem muss nicht beten, wenn er krank ist. Wenn er krank ist oder im Heiligen Krieg, ist er von dem Fasten und von der Gebetspflicht befreit. Ja, nun, wenn er sich noch verbeugen kann, dann hat er zu beten. Aber wenn er sich nicht mehr beugen kann, ist er befreit. Nicht das Alter, sondern die Krankheit entscheidet. Bitte?
Was wir uns fragen, wie das ist mit dem Antichrist. Das heißt, und das gibt es nachher im Tempel. Das ist eine Frage.
Ja, ich habe keine prophetische Gabe. Ich sage es so einfach und offen und ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass in der Bibel steht, dass wer den Vater und den Sohn leugnet, der ist der Wiederchrist. Und es sind viele Wiederchristen bereits im Lande. Wenn Sie 1. Johannesbrief Kapitel 2, Vers 22 und Kapitel 4, Vers 1 bis 4 lesen, dann haben Sie die theologische Beschreibung des Antichristen, der also leugnet, dass Gott der Vater Jesu Christi und Christus der Sohn ist. Und das ist das, was wir heute in der islamischen Welt theologisch und seelsorgerlich sehen und in Israel. Wir müssen erkennen, dass wir das auch in der modernen christlichen Theologie finden. Und insofern der antichristliche Geist viel weiter gestreut ist, als es uns lieb ist. Das als erstes. Aber die Bibel spricht auch davon, dass sich dieser antichristliche Geist verdichten wird in einer Persönlichkeit und er als ein Weltenherrscher versucht, die Menschheit zu einem Angriff gegen Gott zu formieren. Aber wie und wann und wo das geschieht, ich wage das nicht ohne weiteres zu beantworten. Für mich persönlich kommen solche Gedanken am nächsten, wenn Jesus sagt, wenn aber ein anderer kommen wird aus eurer Mitte, den werdet ihr hören. Andere sagten schon, es könnte ja sein, dass der falsche Prophet im Islam ist und der Antichrist aus Israel kommt. Und sie beide zusammen die Völker vereinigen und das Ölkapital und das Kapital aus der Wall Street eine Einheit werden. Aber ich möchte hier keine Spekulationen betreiben, weil ich einfach nicht weiß, wie es in der Zukunft sein wird. Bitte.
Gibt es irgendeinen Hintergrund für dieses Zeichen Halbmond und diesen Stern?
Also für den Halbmond ja, für den Stern nein. Der Halbmond ist die Basis, oder der Mond ist die Basis für den islamischen Kalender, die ja nach dem Mondjahr gehen. Ihr Jahr hat 11 Tage weniger als der christliche Kalender und die Feste der Moslems werden immer berechnet nach dem Erscheinen der Mondsichel. Der Ramadan oder das Brechen des Ramadans sowie der Pilgermonat oder das Fest, wenn das Lamm geschlachtet wird, das alles richtet sich nach dem Halbmond, sodass der Halbmond der Regierende ist über die Feste der Moslems. Bitte.
Ich habe in einer Reportage gehört, dass Assis Katholik sei. Das könnte man wohl nicht sein, wie man das sagt, über die Stellung der Christen in einem islamischen Staat.
Ja, aber Sie haben das Gleiche auch in Ägypten, wo auch ein Christ Außenminister ist. Die wurden bewusst herangezogen, damit ein Christ mit den christlichen Ländern verhandeln kann. Sie sagten, wir wollen keinen Muslim schicken, der sich dann verunreinigt, sondern da soll einfach ein Christ gehen, der uns gehorsam ist. Und wie gesagt, es gibt Christen in allen arabischen Ländern, grob formuliert, 10% aller Araber sind Christen. Die Christen sind beweglicher in ihrem Denken aufgrund ihrer Erziehung und des Evangeliums und sind bekannt bei den Arabern als treu und zuverlässig. Es gab Gerichte in Syrien, wo Christen nicht schwören mussten, wenn sie eine Aussage machten, weil man wusste, ein Christ lügt nicht. Oder der König Hussein von Jordanien hat immer wieder Christen eingesetzt, wenn es um die Verwaltung von großen Geldern ging. Er wusste, Christen stehlen nicht. Oder in Rechtsfragen werden oft Christen eingesetzt, weil man weiß, ich spreche von nahöstlichen Christen, Christen sprechen recht unparteiisch. Das weiß man. Aber Christen sollen keine Macht haben und können nicht im Militär oder in der Polizei oder in ähnlichen Institutionen führend sein. Bitte.
Was verstehen die Moslems denn, wenn sie vom Messias reden?
Tja, da kann ich nur sagen, ich empfehle Ihnen, dass Sie draußen einige Kassetten kaufen. Denn da bräuchte ich jetzt noch mal eine ganze Stunde, um das zu erklären. Es gibt 80 bis 100 Verse im Koran, die über Jesus reden. Man kann von einer Christologie des Korans reden. Und ich empfehle allen, die mit Moslems zu tun haben, dass sie diese Verse bedenken und erkennen. Draußen, vielleicht darf ich das gleich sagen, draußen liegen etliche Bücher, und etliche Kassetten, die Ihnen helfen können, diese Gedanken näher kennenzulernen. Christus im Koran ist eine Kassette, oder die Geburt Christi im Koran, das Weihnachtsevangelium im Koran, oder eine andere heißt die Zusammenfassung des Evangeliums im Koran, diese Diskussion zwischen Mohammed und dem christlichen Bischof, die Auslegung der Sure 3, Vers 33 bis 66 liegt da. Wenn Sie sich interessieren, es sind im Auftrage der Arbeitsgemeinschaft der evangelikalen Missionen von verschiedenen Referenten diese Kassetten hergestellt worden, damit die Gemeinde eine Antwort hat auf die Moslems. Wir möchten auch einige Bücher nennen, beispielsweise der Islam unter der Lupe oder Islam und Okkultismus. Es liegen also eine ganze Menge Bücher draußen, die wert sind, gelesen zu werden. Zum Thema, das wir heute besprochen haben, möchte ich Ihnen drei Kassetten nennen. Die erste heißt Der Heilige Krieg im Islam in seinen 8 Entwicklungsstufen. Der Heilige Krieg im Islam in seinen 8 Entwicklungsstufen. Wenn Sie wissen wollen, warum geht das, wie das geht, dann hören Sie sich's an. Das steht alles im Koran schon vorher. Oder Brennpunkt Nahost, eine biblische Betrachtung und eine politische und wirtschaftliche Betrachtung der Probleme des Nahen Ostens, Brennpunkt Nahost, und dann noch speziell die Situation des Islam nach dem Tode Khomeinis. Alle Kassetten und alle Bücher kosten 5 Mark, insofern haben Sie keine Probleme mit dem Wechseln. Wenn Sie mehr wissen wollen über Literatur, liegen draußen Buchlisten. Die grüne Buchliste zeigt Ihnen Bücher, die Sie jedem Moslem in die Hand geben können. Das sind Bücher für Moslems geschrieben. Diese graue Liste gibt Schulungsmaterial für Bibelschüler, für Missionare, für Evangelisten, alle, die versuchen, mit Moslems ins Gespräch zu kommen, die den Islam geistlich verstehen wollen. Die gelbe Liste gibt Ihnen geistlich weiterführendes Material für die Christen in der islamischen Welt und für die Moslems, die Christen geworden sind. Wer also irgendwie Interesse hat an Literatur, möge sich draußen bedienen. Sie können das umsonst mitnehmen. Sie haben noch 2 Dinge umsonst. Wir haben eine Menge von Büchlein und Traktaten in Türkisch, nicht auf dem Büchertisch, aber rechts drüben auf dem Stuhl liegen. Wer irgendeinen Türken kennt und nicht nur christlich im eigenen Haus sitzen will, sondern bereit ist, dem Türken das Evangelium sagen darf, das umsonst mitnehmen. Bedingung, dass es weitergeben. Ich freue mich, wenn ich nichts mehr einpacken muss. Und dann haben wir auf eine spezielle Bitte eines der Teilnehmer, der Zuhörer, Ihnen Kuverts mitgebracht. Das sind fertige Kuverts mit einer Sendung von Material drin. Dieses Kuvert geht beispielsweise nach Nigerien. Sie können dieses Kuvert mitnehmen und einwerfen. Sie brauchen bloß noch das Porto draufkleben. Wenn Sie also Interesse haben, hier mitzuarbeiten, können Sie so viele Kuverts mitnehmen, als Sie Porto draufkleben wollen. Wir haben im Augenblick monatlich etwa 10.000 Briefe zu beantworten. Im letzten Jahr waren es über 120.000 Briefe. Und Sie wissen ja, wie die Portokosten dann dementsprechend aussehen. Wer also hier mithelfen will, möge das tun. Nun, wir wollen den Abend abschließen. Wenn noch weitere Fragen da sind, sind wir gerne bereit, im Anschluss an die Versammlung hier einzelnen persönlich zu antworten, wenn das gewünscht wird. Wir wollen aber jetzt noch Gelegenheit geben zum Gebet. Wenn 4 oder 5 von Ihnen beten, kurze Gebete, laute Gebete, und so möchte ich das Gebet freigeben. Wir wollen nicht auf die Lawine des Islams schauen, die auf uns zurollt mit diesem Geburtenüberschuss. Und wir wollen nicht auf die Bomben starren, die tonnenweise vom Himmel fallen. Wir wollen unsere Häupter emporheben und auf dich blicken und glauben, dass deine Gerichte gerecht sind und um Buße bitten für uns selbst, dass wir nicht so oberflächlich in einem Wohlstandsdenken leben und nur Frieden, Frieden schreien und nicht Buße tun wollen. Zerbrich uns persönlich und heilige uns durch und durch, dass wir dem Wirken deines Geistes kein Hindernis darstellen. Lass ein jedes einzelne von uns geheiligt werden, dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern uns ganz an dich hingeben und du mit jedem machen kannst, was du willst. Herr, hilf, dass wir keine christlichen Egoisten sind, sondern Knechte und Mägde werden, die von dir gesandt werden, hinein in genau diese Welt, dass wir dein Evangelium bringen, das die Gedanken ändert, das den Hass überwindet, das Liebe bringt, dass wir nicht die Verhältnisse ändern wollen, sondern Menschen ändern. Herr, wir sind unwürdig, dir zu dienen. Aber wenn du den einen oder die andere von uns benutzen willst, du mögest rufen und reinigen und stärken und senden und bewahren. Herr, hilf, dass wir deinen Willen heute tun, glauben, beten, hoffen, lieben, opfern, danken und deinem Geist und Trieb offen bleiben. Geh auch jetzt mit einem jeden von uns nach Hause, bewahre und beschütze uns, dass der Fluch Allahs keine Macht an uns finde, sondern das Segen Jesu Christi, den Islam und Israel überwindet. Amen.